gibt es einen Text, der nennt sich Die fünf täglichen Betrachtungen. Die hat der Buddha gelehrt als seine Reflexion. Und am Ende der Reflexion heißt es, das sollte man täglich reflektieren. In einem der Klöster, in dem ich in Burma öfters bin und eine Zeit lang gelebt habe, wird das nicht jeden Tag, aber mehrmals die Woche rezitiert. Zwar nur auf Pali, aber wenn man was oft rezitiert kriegt, interessiert man sich auch für den Inhalt und lässt das auf eine Weise einsinken. Und das ist jetzt nicht was für, wie soll man sagen, wenn man gerade depressiv gestimmt ist, dann möge man das vielleicht nicht reflektieren. Das kann einem in die falsche Kehle kommen. Es geht was um, geht um ein realistisches Sehen von etwas. Eine, so Illusionen auch mal für eine Zeit aussetzen. Weil man auf eine Weise oft lebt so, als wäre nichts. Da, das wird genannt die Verdrehtheiten, dass man eine verdrehte Wahrnehmung hat und durch ein verdrehtes Denken, nämlich diese drei Verdrehtheiten heißen, das, was vergänglich ist, als permanent zu sehen. Das, was letztlich nicht befriedigend ist, nicht ultimativ befriedigend ist, als glückbringend oder befriedigend zu sehen. Und das, was nicht kontrollierbar ist und nicht ich, mein Selbst ist, als kontrollierbar, als mich, als ich, als mein Selbst zu sehen. Unveränderlich. Ein bisschen in diese Richtung, aber mit einer letztlich motivierenden, positiven Ausrichtung sind diese täglichen Betrachtungen, das waren es jetzt noch nicht. Die täglichen Betrachtungen gehen folgendermaßen. Erstens. Ich bin dem Altern unterworfen, ich kann dem Altern nicht entgehen. Es liegt auf der Hand. Merkt man es vielleicht erst nur manchmal, wenn irgendwas nicht mehr so funktioniert oder wenn andere Menschen definitiv offensichtlich altern. Ich habe einige Freunde, die sind so 15 Jahre älter als ich und lange ist mir nichts aufgefallen, aber jetzt fällt mir auf, teilweise vergesslich, der lädt mich zweimal zum Kaffee ein, hat eh schon Zeit. Und ja. Menschen werden älter und das bezieht sich nicht nur auf andere, sondern auf einen selber auch. Man kann das nicht aufhalten. Da hilft noch so viel Yoga und noch so viel gesunde Cremen für die Haut. Es hilft nichts. Ich bin dem Altern unterworfen, ich kann dem Altern nicht entgehen. Der Buddha spricht auch von etwas, was sozusagen so das Verzerrung und Ignoranz davon nennt er den Jugendwahn. Ja, wir können das beobachten. Wir können einen Menschen beobachten, die mit 70 noch in diesem Jugendwahn sind und alles tun, um irgendwie so jung wie möglich auszusehen und um zu ignorieren, dass der Körper auch verfällt und nicht mehr so jung ist, wie er halt mal war. Meine Mutter hat, die weit über 80 ist, die früher eine sehr hübsche Frau war, hat eine Heimhilfe, die als Aushilfe da war, gehabt. Eine junge, hübsche Polin mit schwarzen Haaren und die ihr sehr ähnlich geschaut hat, wie ich von den Bildern her kann sagen, die schaut ihr ähnlich. Und dann sagt meine Mutter, so hübsch wie sie habe ich auch einmal ausgeschaut. Und die hat das irgendwie nicht hören wollen. Weil implizit heißt das, vielleicht schaut sie auch mal so aus. Ich bin dem Altern unterworfen, ich kann dem Altern nicht entgehen. Das Erste. Das Zweite, ich bin der Krankheit unterworfen, ich kann der Krankheit nicht entgehen. Und das ist nicht, um schwarz zu malen, oder, sondern in diesem Sinne, dass auch nicht um, meint es auch nicht, dass man sich nicht kümmern mag um Gesundheit oder auf eine Weise gesund leben und schauen auf uns und unseren Körper. Aber selbst wenn man das tut, gibt es trotzdem Gelegenheiten für Krankheit. Wir haben dann nicht die hundertprozentige Kontrolle drüber. Das mag das aussagen. Und dass Gesundheit und Krankheit einander auf einer Weise gegenseitig bedingt. Und der Buddha spricht von einem Extrem, nämlich dem Gesundheitswahn, dass man nur noch daran denkt und meint, man hätte das wirklich unter Kontrolle. Dritte, ich bin dem Tode unterworfen, ich kann dem Tode nicht entgehen. Sich das von Zeit zu Zeit bewusst machen, dass dieses Leben, jedenfalls dieses Leben in diesem Körper, als dieser Mensch, der so und so heißt, und da und da geboren ist und da und da lebt, dass das endlich ist. Dass das auch einen selber betrifft und dass es nicht nur andere betrifft. Man geht auf ein Begräbnis und wieder mal auf ein Begräbnis, aber es sind immer die anderen. Sich von Zeit zu Zeit bewusst machen, dass wir, und das ist Tod, auch ein Abschied nehmen, dass wir Abschied nehmen müssen von Menschen, von einem Körper, von Wissen, von allem Möglichen. Dass wir nicht permanent sind. Und es geht nicht darum, dann einen riesen Schreck sich einzujagen, sondern eher sich vorzubereiten und auch auf eine Weise vielleicht zu leben, die das Leben wertschätzt und die die Möglichkeit, als Mensch, also Mensch in einem Land, wo wir relativ gut leben, wo wir auch einen Zugang etwa zu Dharma haben, das zu nützen. Nicht achtlos in den Tag hineinzuleben, als hätten wir jede Zeit der Welt. Das kann auch diese Reflexion kann auch unterstützen, zu reflektieren, was ist mir denn wirklich wichtig? Gibt es Dinge, die ich so vor mir herschiebe, die aber einen Wert haben? Was hat wirklich Wert? Das ist eine Reflexion, die auch in der Stille von 3, 4 Tagen Meditation Raum bekommen kann. Und oft setzen wir uns nicht hin, um direkt darüber zu reflektieren, sondern es kommt auf eine Weise von selbst, was so im Getriebe des Alltags vergessen wird. Was hat wirklich Wert? Was ist mir wichtig? Und darauf zu horchen und auch es nicht einfach wieder vergessen. Ich bin dem Altern unterworfen, ich kann dem Altern nicht entgehen, ich bin der Krankheit unterworfen, kann der Krankheit nicht entgehen, ich bin dem Tode unterworfen, kann dem Tode nicht entgehen. Da war mal ein Wanderer, der den Buddha auf Wanderschaft zufällig getroffen hat und eine Konversation mit ihm hatte. Und er hat in dieser Konversation behauptet, alle Menschen haben Angst vor dem Tod. Und darauf hat der Buddha geantwortet, nein, das stimmt nicht. Manche Menschen haben Angst vor dem Tod und manche nicht. Und dann zählt er auf, welche Menschen Angst vor dem Tod haben, welche nicht. Er sagt, jene Menschen, die sich mit dem Körper identifizieren und anhaften an diesem Körper, haben Angst vor dem Tod. Jene Menschen, die an sinnlichen Verlangen anhaften und das nicht loslassen können. Und Sinn meint alles, was man sehen, hören, spüren, riechen, schmecken kann. Das können andere Menschen sein, das kann ein bestimmter Ort sein, das kann alles, was wir durch die Sinne erfahren, sein. Das ist im Grunde die Welt, wir erfahren die Welt durch die Sinne. Er sagt, jene haben Angst vor dem Tod, die wenig Heilsames getan haben und relativ viel Unheilsames. Und er sagt, jene haben Angst vor dem Tod, die verwirrt sind und auch nicht klar sind über so Gesetze des Daseins. Und dann geht es weiter. Und jene haben keine Angst vor dem Tod, die sich nicht mit dem Körper identifizieren und nicht anhaften am Körper. Das ist nicht einfach so einfach. Das beginnt auch schon nur, wenn es irgendwo wehtut oder so. Ja? Und außerdem ist dieser Körper auch ja, etwas Vertrautes und es ist auch ein Träger von unseren Sinnen, mit denen wir die Welt durch unsere Sinne wahrnehmen können. Und da sind wir beim zweiten Punkt. Oder sagt, es gibt drei Arten von Anhaften, die eigentlich Ursache auch von Dukkha oder von verschiedenen Arten von Leid sind. Ein Anhaften ist an Sinnesdingen, sinnlichen Erfahrungen. Ein viel subtileres Anhaften ist Anhaften an Existenz. Es gibt Menschen, die haben nicht viel, keine angenehmen, nicht wirklich angenehme Sinneswahrnehmungen, aber trotzdem leben wollen, existieren wollen. Und dann gibt es noch eines, das nennt man Anhaften an Nicht-Existenz, an Vernichtung. Das heißt, wenn es so unangenehm ist, dass man nicht existieren will, auch das ist eine Art von Anhaften. Okay. Also jene, die sich nicht mit dem Körper identifizieren und nicht am Körper anhaften, haben keine Angst vor dem Tod. Es ist wie, ich glaube, der ehrwürdige Dalai Lama hat einmal gesagt, das Sterben ist wie die Kleidung ablegen und eine neue Kleidung annehmen. Wenn wir den Körper so sehen können als eine Kleidung, aber wir haften sogar manchmal an der Kleidung, aber vielleicht nicht so. Wenn wir nicht an sinnlichen Dingen anhaften, können wir loslassen. Aber insofern ist auch Meditationspraxis eine gute Vorbereitung. Wir lernen loszulassen. Wir lernen auch zu sehen, wo unsere Anhaftungen sind und den Schmerz des Anhaftens zu spüren. Und das ist ganz wichtig, wenn wir den Schmerz von Anhaften spüren. Anhaften an Erwartungen, an andere Menschen, anhaften an Ideen, wie etwas sein sollte, wie wir sein sollten, anhaften an Sinneseindrücken, die wir auf dem Retreat nicht haben. Wenn es schmerzt und wehtut, irgendwo so, ist da irgendetwas, woran wir haften, eine Idee haben, eine Vorstellung haben? Das ist ein Hinweis. Und das sind interessante Punkte zu sehen. Da zu sehen, was passiert, wenn man loslässt. Wir lassen oft erst dann los, wenn der Schmerz des Anhaftens größer ist als der Schmerz des Loslassens. Zum Beispiel, was ich eine ungeschickte Gewohnheit oder einen Menschen, mit dem wir nicht mehr, den es nicht mehr gibt oder der, mit dem wir nicht mehr zusammen sein können, was auch immer. Der, und wenn der Schmerz des Festhaltens an etwas, was nicht mehr so ist, wie es mal war, mehr wehtut als das Loslassen, dann beginnt man loszulassen. Deswegen ist auch ein Retreat so etwas Heilsames, weil wir auf Zeit viele Dinge loslassen, sehr einfach leben. Und vielleicht sogar so eine Idee bekommen von, dass Glück und Frieden nicht unbedingt über Anhäufen und noch mehr und noch mehr und noch mehr und noch komplexer geschieht, sondern eher weniger und weniger komplex und eigentlich sehr einfach. Nicht Angst vor dem Tod hat, wer Heilsames getan hat. Warum? Weil da nicht so, das kommt, so hat mir jedenfalls jemand berichtet, der Sterbende begleitet. Das ist nicht hier in Europa, das war in Sri Lanka, ein Meditationslehrer, der 2 Tage in der Woche von seinem Meditationszentrum am Berg runtergefahren ist in die Stadt und ins Spital gegangen ist und einfach Leute besucht hat. Sehr nicht so organisiert wie bei uns, er ist einfach hingegangen und die haben ihn dort gekannt und er war einfach mit den ganz kranken Menschen und Sterbenden. Und hat berichtet, wie oft da Wunden hochkommen und oft Schuldgefühle und Reue und alles Mögliche noch auftaucht, was unter, während des Lebens oft so unten gehalten worden ist. Und oft in keinem Verhältnis zu all den heilsamen Dingen, die geschehen sind. Aber zurückschauen zu können und sich denken zu können, okay, ich habe im Großen und Ganzen mein Leben gut gelebt. Oder vielleicht habe ich es nicht so gut gelebt, aber ich habe dann irgendwann noch die Kurve gekratzt und habe daraus etwas lernen können und mein Herz auf eine Weise entfaltet oder entwickelt. Ich denke, dass das Frieden und Zufriedenheit geben kann. Oder es war sinnvoll, was ich getan habe. Und so gibt es diese interessante Reflexion, sich vorzustellen, sich in dann und dann, wir wissen nicht wann, und wir stellen uns vielleicht vor, ja, wenn ich 80 bin, auf meinem Sterbebett. Das ist natürlich sehr schön geordnet. Ich wäre 80 und liege am Sterbebett. Man weiß nicht genau, wie das sein wird. Aber für die Reflexion ist es okay. Und dann so quasi zurückschauen. Wie war dieses Leben? Was war da wirklich wichtig? Was war wirklich wichtig? Es ist interessant, was da oft rauskommt. Das sind oft kleine Dinge, die man als wirklich wichtig empfindet. Oder jetzt zurückschauen und schauen, was kommt da? Taucht da vielleicht irgendwie etwas auf wie, ah, das wäre mir jetzt noch wichtig gewesen. Dafür hätte ich jetzt gerne noch Zeit gehabt. Und wenn das was ist, was wirklich Wert hat und dir Wert gibt, dann behalte das im Auge. Also wer Heilsames getan hat, hat, so sagt der Buddha, weniger Angst vor dem Tod. Und wer nicht verwirrt ist über das Dharma, oder über das Grundgesetz des Daseins, hat weniger Angst vor dem Tod, ist der vierte Punkt. Ich denke, das hat was zu tun mit einer gewissen Weisheit. Ob das jetzt bedeutet, genau, sich mit der Lehre des Buddha auszukennen, das glaube ich meint es nicht. Es meint wohl etwas wie Weisheit, Ursache und Wirkung vielleicht zu verstehen. Oder es gibt verschiedene Ansichten. Manche Menschen glauben, wenn man stirbt, ist alles aus. Materialismus, das war's. Es ist egal, ob ich so oder so lebe, ob ich heilsam oder unheilsam lebe, dann ist eh alles aus. Das ist eine Ansicht, die der Buddha sehr verurteilt hat und sagt, das ist eine unheilsame Ansicht. Erstens, weil es einem dann möglicherweise sogar, nicht allen, manche Menschen haben trotzdem auch in dieser Ansicht so eine gewisse Ethik und ein, aber es ist nicht in Tatsachen entsprechend. Es gibt Geburt, Tod, Geburt, Tod, Geburt, Tod. Wir können das auch in unserem Leben immer wieder sehen. Wir können das auch hier, wenn wir beobachten und den Geist beobachten, das Entstehen und Vergehen, Entstehen und Vergehen, das ist Energie, die etwas entstehen und vergehen lässt. Es entspricht auch nicht physikalischen Gesetzen, dass dann einfach alles abgeschnitten ist und aus ist und keine Wirkung mehr hat. Laut Buddha gibt es eine weitere Geburt und wieder ein Leben und einen Tod und wieder eine Geburt und wieder ein Leben und einen Tod und das kann lange gehen. Und dann entsteht die Frage in Menschen, ja, aber wer wird denn da wiedergeboren? Und man schlagt sich mit solchen Dingen herum. Oder wer wird wiedergeboren, wenn es kein Ich gibt? Ayakema, die deutsche buddhistische Nonne in den 80er, 90er Jahren, hat einmal auf diese Frage geantwortet, wer wird wiedergeboren, wenn es kein Ich gibt? Deine schlechten Gewohnheiten. Das ist etwas einseitig, sind die schlechten und die guten Gewohnheiten. Beides. Und wir können das aber in diesem Leben sehen, wo uns gewisse Gedanken, Worte und Handlungen hinführen. Wir haben auch in diesem Leben verschiedene Phasen und verschiedene Tode und Wiedergeburten und Tode und Wiedergeburten. Wir finden uns plötzlich an einem anderen Ort wieder und leben vielleicht an einem anderen Ort. Oder wir finden uns in einer ganz anderen Lebensphase wieder und sind jetzt in dieser Lebensphase, wo sich Dinge geändert haben, als sie noch vor 10 oder 20 Jahren waren. Auch das ist Ursache und Wirkung. Und auch unsere inneren Gewohnheiten, die wir nähern, die begleiten uns auf eine Weise und sind auch noch da an diesem neuen Ort, an dieser neuen in dieser neuen Phase. Nochmal Ayakema, das sagt, ja, du kannst nach Neuseeland gehen, aber es hat einen Haken. Du kommst mit. Wir können nicht flüchten vor uns, ne? Sondern da sind wir mit unseren Gewohnheiten. Und das neigt sozusagen das Gemüt. Und wir sehen das auch in der Meditation, dass manchmal gibt es Menschen, die wollen so vor dieser generellen Befindlichkeit, die man so hat, flüchten, indem man in irgendeinen High-Zustand geht, in irgendeinen ganz besonderen Freude oder Glück oder Leerheit oder was auch immer. Und das geht manchmal, funktioniert manchmal. Aber irgendwann, früher oder später, kommen wir wieder zurück und kommen in Kontakt mit unseren alten Gewohnheiten, die man vielleicht über viele Jahre oder noch mehr gepflegt hat. Und dann ist man wieder am Boden. Und dann sieht man, ich muss Moment für Moment, Stück für Stück daran arbeiten. Und es ist nicht ein Einmal-High und alles ist anders. Wir sind oft so Phasen in der spirituellen Praxis, in der Meditationspraxis, so die der Begeisterung. Und manche denken sich, sie können irgendwie so gewissen psychischen Gewohnheiten so entfliehen. Und dann merkt man, manches holt einen ein. Und das ist dann die Phase der Ernüchterung oder der Enttäuschung. Manchmal hören Leute auf und machen dann was anderes. Und da gibt es dann wieder die Phase der alles ist super und toll und dann die Phase der Ernüchterung und dann wieder was anderes. Oder man bleibt dran und es kommt die dritte Phase und das ist eigentlich das, wo man sagt, da beginnt es eigentlich erst. Da beginnt die Arbeit, da beginnt die Praxis. Und da geht es nicht um 3 Tage oder 10 Tage, sondern es wird einem klar, das ist etwas fürs ganze Leben. Und es gibt ein paar Menschen, die bringen offensichtlich von früher, von was weiß man wo, schon sehr viel mit. Und da geschieht sehr viel oder sie kommen irgendwie haben schon sehr viel Heilsames mitgebracht. Und die haben es vielleicht etwas leichter. Aber wir können uns das nicht aussuchen. Wir sind da, wo wir sind. Und von da aus können wir arbeiten. Ich habe halt nicht gewusst, worüber ich spreche, deswegen habe ich so viele Zitate mit. Sonst lese ich halt einfach Zitate vor. Aber das eine passt. Von Dilgo Khyentse Rinpoche. Ich kenne ihn nicht. Vielleicht kennt ihr? Ja? Okay. Frage dich, wie viele von den Milliarden Einwohnern dieses Planeten haben eine Ahnung davon, wie außergewöhnlich selten es vorkommt, als Mensch geboren zu sein? Wie viele von ihnen, die die Seltenheit der menschlichen Geburt verstehen, nützen diese Gelegenheit, um den Dharma zu praktizieren? Wie viele von denen, die ans Praktizieren denken, tun es dann tatsächlich? Wie viele von denen, die anfangen, setzen es fort? Aber sobald du die einzigartige Gelegenheit siehst, die das menschliche Leben bringen kann, wirst du sicher all deine Energie dahin geben, dass das Leben seinen wahren Wert zur Reife bringt, indem du den Dharma in die Praxis umsetzt. Oder Meiji Gao, eine buddhistische Nonne, die in Thailand gelebt hat, von der man sagt, dass sie so die ganze Weisheit erfahren hat oder so weit man als Mensch kommen kann. Erwacht ist. Sie ist vor 30 Jahren circa verstorben. In diese Welt hineingeboren, musst du dich auf deine eigene innere Weisheit verlassen. Du kannst Schmerz und Freude suchen. Du kannst Dinge anstreben, die Wert haben und solche, die vollkommen wertlos sind. Je nach der Richtung, die du nimmst, kannst du Himmel oder Hölle finden oder den Weg, der zu Nibbana führt. Du kannst alles finden. Es ist dir überlassen, zu entscheiden, welche Richtung du nimmst. Wir reden alle von dieser Wichtigkeit, die unsere menschliche Existenz bietet, und dass es irgendwo nicht gleich ist, wie wir tun, und dass da auch ein großer Wert drinnen ist. Mögen wir den nutzen. Nun, ich bin aber mit den täglichen Betrachtungen nicht fertig. Eigentlich habe ich erst drei Zeilen. Nämlich, ich bin dem Alter unterworfen, kann dem Alter nicht entgehen, ich bin der Krankheit unterworfen, kann der Krankheit nicht entgehen, bin dem Tode unterworfen, kann dem Tode nicht entgehen. Trifft jeden. Das nächste ist, alles, was mir lieb ist, verändert sich, wird anders und ich muss mich trennen davon. Auch nicht gerade so die bequeme Reflexion, aber ich denke mal, letzter Tag vom Retreat noch ein bisschen. Alles, was mir lieb ist, ändert sich. Wir können. Es ist eine Reflexion. Eine Reflexion bedeutet, bringt es in einen Kontext von Erfahrungen aus deinem Leben. Wir können das vielleicht verbinden, auch mit Menschen, die wir kennen, die sich ändern. Und manche zum Guten. Oder einfach Kinder werden groß und sie wollen nicht mehr auf Urlaub fahren gemeinsam. Oder sie grenzen sich ab oder sie wohnen nicht mehr im Haus. Veränderung. Die ist manchmal willkommen und manchmal nicht so willkommen. Aber wir können es nicht ändern. Menschen ändern sich. Aber Veränderung auch im Sinne von, wir treffen Menschen und wir trennen uns. Und das ist immer auch im Kleinen. Sich begegnen und wieder trennen. Das ist einem oft nicht so bewusst. Manchmal schon, wenn man sich lang nicht sieht und weiß. Und jemand fliegt weit weg oder wie auch immer. Vielleicht eine Person, die dir sehr nahe ist, oder dein Partner oder Partnerin. Aber es ist auch sonst ein Treffen und ein Trennen, jeden Tag im Grunde. Und man weiß auch nicht, man hat nicht die Garantie, dass man sich wieder trifft. Das heißt auch nicht, dass wir darin in eine ständige Sorge und Depression verfallen müssen, sondern, zu wissen, es ist nicht unbedingt alles so selbstverständlich. Anicca, Veränderlichkeit, Vergänglichkeit. Das heißt, mein ganzes Glück auf einen anderen Menschen, der sich verändern kann, von dem man sich früher oder später oder immer wieder trennen muss, zu bauen, ist vielleicht nicht die sicherste Art von Glück. Das heißt nicht, dass man deswegen als Einzelner leben muss. Aber vielleicht gibt es noch irgendwas anderes, was dann noch nachhaltiger ist. Das Glück des Nicht-Anhaftens, sagt der Buddha, ist das höchste Glück. Aber Nicht-Anhaften in einer Beziehung bedeutet nicht, erstens, man tut es sowieso. Alles bedeutet aber auch nicht, dass da nicht Herzenswärme ist oder so. Dass wir uns nicht kümmern um Menschen. Dass da kein Mitgefühl ist. Aber zu reflektieren, das ist nicht selbstverständlich. Da ist auch Veränderung. Und das ist vor allem dann hilfreich, wenn die wirklich stattfindet. Wenn man dann denkt, man sich, ah, nur mir passiert das oder was habe ich falsch gemacht und so weiter. Und sieht das nicht so sehr als etwas Universelles. So können wir das mehr in einem Rahmen sehen. Reflexion selbst ist vielleicht auch noch nicht genug, sondern Meditation, die auch immer wieder entstehen und vergehen sieht, lässt es noch tiefer ins Herz gehen. Also, was immer, also maybe, was oder wer immer mir lieb ist, muss sich verändern und muss sich letztlich trennen, spätestens wenn wir sterben. Und dann die letzte Zeile, lange Zeile, die sagt, ich bin Eigentümer meines Karma. Ich bin mit meinem Karma eng verwoben. Ich bin geboren von meinem Karma. Ich bin Erbe meines Karma. Karma bedeutet Handlungen, absichtsvolle Handlungen. Sei es in Gedanken, in Worten oder in richtigen körperlichen Handlungen, die eine Wirkung haben, die etwas bewirken. Wir können nicht etwas sagen oder etwas tun und das hinterlässt keine Spuren. Zumindest schafft es eine Neigung im Herzen. Jedes Verlangen nach irgendetwas, dem wir automatisch nachgehen, stärkt das automatisch dem Nachgehen. Oder jeder hasserfüllte Gedanke, vielleicht über einen bestimmten Menschen, stärkt das. Jeder wohlwollende Gedanke stärkt wohlwollende Gedanken. So wie Joseph Goldstein zum Beispiel sagt, wenn es geht um Praktizieren, auch im Alltag. Er sagt, wir praktizieren sowieso immer. Wenn du Mitgefühl hast, dann praktizierst du Mitgefühl. Und wenn du Hass hast, dann praktizierst du Hass. Und wenn du verwirrt bist, praktizierst du Verwirrung. Und wenn du träge bist, dann praktizierst du Trägheit. Und wenn du wohlwollende Gedanken hast, dann praktizierst du Wohlwollen. Weil es das auf eine Weise näher. Das sind unsere Ressourcen. Das heißt, es ist ein ständiges, welche Ressourcen stärke ich, und welche will ich, so wie gestern gesprochen worden ist, welche möchte ich nähern, welche weniger nähern. Es gibt diesen schönen Spruch aus dem Talmud, dem heiligen jüdischen Buch. Achte auf deine Gedanken, denn sie werden Worte. Achte auf deine Worte, denn sie werden Handlungen. Achte auf deine Handlungen, denn sie werden Gewohnheiten. Achte auf deine Gewohnheiten, denn sie werden dein Charakter. Achte auf deinen Charakter, denn er wird dein Schicksal. Gedanken, Worte, Handlungen, Gewohnheiten, Charakter. Da hat einmal jemand dem Buddha zu verstehen gegeben, ja, dass er deine, so, es ist sehr frei erzählt, so deine Lehre davon, heilsamen Tun, unheilsames lassen, Ursache und Wirkung. Vielleicht ist das total unnötig, weil wenn man stirbt, ist eh alles aus. Und er sagt, es ist nicht notwendig, daran zu glauben, dass es nach dem Tod auch noch ein Leben gibt. Wenn du daran glaubst, und wenn das auch so ist, dann wird werden unsere Handlungen und das Karma, das ist Karma ist nicht das Schicksal oder das, was uns irgendwie einholt, sondern das Karma ist der aktive Aspekt, das Tun, das Handeln, die Absicht. Das Resultat wird genannt Vipaka. Dann hat das Früchte in diesem nächsten Leben. Aber wenn du nicht dran glaubst und wenn es vielleicht auch gar nicht so ist, dann kannst du in diesem Leben sehen, dass es für was gut ist. Es ist gut für mehr Frieden für dich und für andere. Das heißt, wir müssen gar nicht so weit schauen. Wir können einfach wach durchs Leben gehen und schauen, wie verschiedene Gedanken und Handlungen, Heilsames und Unheilsames, auch etwas färbt und uns in eine gewisse Richtung führt. Manchmal bekommt man das so vor als, wie so, so, als moralisch, aber das funktioniert sowieso nicht. Was funktioniert, ist Selbstbeobachtung und eine Sensitivität entwickeln für was tut gut, was tut nicht gut. Und deswegen ist auch mit ein Grund zu meditieren, um diese Sensitivität wieder zu erneuern. Wir haben sie sowieso. Vielleicht noch ein... Okay, also das heißt, diese fünf täglichen Betrachtungen sind somit zitiert. Die letzte Zeile ist dann nur noch, und dies sollte häufig reflektiert werden, nicht täglich, aber häufig reflektiert werden. Das heißt, es zielt letztlich darauf hin, nicht auf eine Art so in den Tag zu leben, ohne daran zu denken, dass das nicht auch einmal ein Ende hat. Erstens, dass es vielleicht, dass man nicht ewig Zeit hat, dass es wichtig sein kann, nachzudenken, was hat wirklich Wert für mich, was hat wirklich Wert. Und das auch nicht ignoriert. Noch ein Zitat das aus einem Buch, das ich gerade übersetzt, schon seit 2 Jahren. Von Sada Ujjotika, einem Burmesen, der sehr persönlich und sehr herzlich schreibt und deshalb versuche ich das ins Deutsche zu bringen. Irgendwann einmal. Hoffentlich noch in diesem Leben. Wir verschwenden so viel Zeit mit trivialem Zeitvertreib. Der Buddha sagte Appakicho, das bedeutet wenig Pflichten und Verantwortung. Du wirst fähig sein, tieferes Gewahrsein zu entwickeln, wenn du dich selber sorgfältiger einschränkst. Du kannst kein tiefes Verständnis über das Leben entwickeln, wenn du in deinem Alltag nicht achtsam sein kannst. Das Begreifen von Dhamma und das Begreifen des Lebens gehen Hand in Hand. Zuallererst lerne dein alltägliches Leben bedeutungsvoll, gesund zu leben. Wenn er spricht von wenig Pflichten und Verantwortung, heißt es nicht, verantwortungslos zu leben oder seinen Pflichten nicht nachzugehen. Aber man kann einmal reflektieren, manchmal ist man in einer derartigen Geschäftigkeit und dann auch noch dies und auch noch das und auch noch jenes, wo vielleicht eine Grenze überschritten wird und wir nicht mehr wirklich, eigentlich nicht mehr wirklich auf uns selber achten und wo es dann schwierig ist, ein tägliches Leben achtsam und bedeutungsvoll zu leben, weil man sich einfach überladet. Und so kommt auch die Frage am Ende von einem Retreat, wie kann ich Meditation in meinen Alltag integrieren? Und manche haben so die Idee, jetzt eigentlich wäre es gut, jetzt auch nur eine halbe Stunde oder 40 Minuten am Tag zu meditieren, aber ich habe eh schon so viel. Und jetzt pferche ich das auch noch hinein. Das ist sicher nicht die Idee. Und ich reg dann auch manchmal an und sage, reflektier mal, ob nicht was du noch tun kannst, sondern was du weglassen kannst. Kann man irgendwas weglassen? Nicht nur jetzt noch 40 Minuten meditieren. Und ich denke, jedem wird irgendwas einfallen, wenn es nur 5 Minuten sind, was so relativ nicht so wichtig ist oder unnötig ist, also irgendeine Gewohnheit ist, die eigentlich eher aus Unachtsamkeit kommt. Das hat jetzt nicht unbedingt zu tun, dass man sich nicht um Familienangehörige oder so kümmert, sondern es gibt sicher irgendwo was, was man weglassen kann. So, das zur Reflexion. Bis morgen. Und lassen wir es mal dabei.